Wir wollen uns heute stellen unter den Abschnitt Lukas Kapitel 3, die Verse 23 bis 38. Ich bitte, diesen Abschnitt zu lesen und zwar... Ihr Lieben, man kann ein Buch lesen und man kann über die Sachen hinweggleiten, ohne darüber nachzudenken. Und dann hat man eigentlich nichts davon. Man kann mehr aus einem Buch lernen, wenn man Fragen hat, wenn einen was interessiert an dem Buch. Und das, was allgemein gilt, das gilt selbstverständlich auch beim Bibellesen. Wir können unsere Augen über die gelesenen Worte gleiten lassen und zum Schluss gar nicht mehr wissen, Mensch, was hast du jetzt eigentlich gelesen? Und das passiert häufig, auch wenn wir alleine sind, wenn wir uns sagen, wenn wir uns das vornehmen, morgens oder abends, je nachdem, wenn wir die Bibel lesen. Aber danach stellen wir fest, eigentlich habe ich Christus nicht mehr erkannt. Ich habe keine neuen Erkenntnisse von Christus und seinem Werk bekommen. Und eine der besten Möglichkeiten ist dann, Fragen zu stellen. Was steht da genau? Warum ist das wohl so gewesen, wie es gewesen ist? Ich war zum Beispiel, wenn wir jetzt hier bei der Taufe von Jesus Christus noch einmal kurz zurückblicken, was wir gesehen haben. Da fällt ja auf, dass erst in den Versen vorher wird uns das berichtet, darüber gesprochen ist, dass Johannes der Täufer auch gefangen genommen wird. Vom Tod steht da nichts, aber er wird gefangen genommen in Vers 20. Damit ist sozusagen das scheinbar abgeschlossen und danach wird noch einmal die Taufe von Jesus geschildert. Warum? Warum macht Lukas so eine, ich sag mal, unchronologische Reihenfolge? Ich denke, wenn wir diese Frage uns mal überlegen und darüber nachdenken, woran das wohl liegen kann, es steht nicht da. Aber vielleicht hilft es uns, wenn wir uns klar machen, Johannes der Täufer lebte im Alten Bund. Und nun kommt zum Ausdruck, dass etwas Neues beginnt und das begann mit der Taufe von Jesus Christus. Und um dies zum Ausdruck zu bringen, spricht er zunächst über Johannes den Täufer, sogar über seine Gefangenschaft. Johannes kommt da noch ein paar Mal vor, Johannes der Täufer, in dem Brief. Wir hatten die Stellen letztes Mal auch gelesen, machen wir heute nicht nochmal. Aber dann, um diesen Einschnitt uns klarzumachen, ist es gut, Johannes der Täufer, er gehörte noch zum Alten Bund und jetzt beginnt etwas Neues. Lasst uns dazu vielleicht noch mal ganz kurz eine Bibelstelle aufschlagen, und zwar Lukas Kapitel 16. Lukas Kapitel 16, und zwar Vers 16 auch. Jesus befindet sich hier in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Und wir schauen uns jetzt nur diesen einen Satz an, den der Herr hier sagt. Lukas 16, Vers 16. Das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes. Und von da an wird das Reich Gottes verkündet und so weiter. Also ihr merkt, hier macht Lukas auch oder Jesus auch eine diese Unterscheidung zwischen dem, was bisher erfolgt ist und dann, was danach eben geschieht. Von da an wird das Reich Gottes verkündet. Wir könnten jetzt da dem widersprechen und sagen, ja, Moment mal, es gab doch eine gewisse zeitliche Übereinstimmung zwischen Johannes dem Täufer und Jesus. Das wissen wir zum Beispiel aus dem Johannesevangelium, wo Johannes weiter taufte am Jordan und Jesus bereits diente. Ungefähr ein halbes Jahr war das eine Überschneidung. Aber ich sage es noch einmal, was zum Ausdruck kommt, ist, mit Johannes dem Täufer ist der alte Bund abgeschlossen. Jetzt ist ein Einschnitt, eine Zäsur, wenn man so will. Und nun beginnt etwas Neues. Und deswegen legt er keinen großen Wert auf diese zeitliche Übereinstimmung. Denkt daran, dass etwa Johannes der Täufer, so berichtet Johannes, immer wieder sagte, als man sagte, naja, aber hinter Jesus laufen inzwischen viel mehr her als hinter dir. Und da sagte Johannes der Täufer, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das heißt, das war durchaus in der vollen Absicht von Johannes des Täufers. Auch ich weise noch einmal hin, wenn ihr noch mal zurückschaut, Vers 21, es geschah aber, wie Lukas das hier formuliert, es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ oder taufen gelassen hatte und auch Jesus getauft wurde. Übrigens kommt darin zum Ausdruck, dass Lukas keineswegs so großen Wert legt in seiner Berichterstattung auf die Taufe. Ja, das ist nur sozusagen der Einstieg, und zwar für was? Für was ist das der Einstieg? Nun, es wird uns gesagt dann in Vers 22 für drei Dinge. Es eröffnete sich der Himmel, der Geist kam herab, und zwar in leiblicher Gestalt, und Gott sprach, dies ist mein geliebter Sohn. Das ist im Matthäus-Evangelium anders. Da legt Matthäus viel mehr Wert auf die Taufe. Bei Lukas ist das sozusagen nur der Eingangsportal für jetzt beginnt etwas Neues. Christus wird beglaubigt von seinem Vater. Der Himmel öffnet sich. Der Heilige Geist kommt in leiblicher Gestalt wie eine Taube herab. Wir hatten letztes Mal schon gesagt, Taube, wir haben heute nicht so eine hohe Achtung mehr vor den Tauben. Wir sprechen gerne von den Ratten der Lüfte, weil sie eben zu viel kaputt machen oder anderes. Aber damals waren die Tauben etwa im Unterschied zu den Raubvögeln Ausdruck von Sanftmut, auch übrigens von Hege und Pflege. Ja? Sanftmut, seid sanftmütig wie die Tauben, so sagte Jesus einmal. Aber noch einmal, alles Volk war getauft und dann kam Jesus. Jetzt beginnt etwas Neues. Und der Geist kam dann herab in leiblicher Gestalt. Daniel hatte letztes Mal schon wir sprachen darüber ganz kurz. Ich hatte dann gesagt, naja, das ist eine Vision. Also ich bin mir dessen nicht so sicher. Es ist so, dass Johannes sagt, ich sah, im Evangelium, also nach Johannes, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen oder ich sah den Geist herabkommen. Das scheint dann so zu sein, dass die anderen es nicht wahrnahmen, aber es steht nicht ausdrücklich da. Also ich bin mir da nicht so sicher. Aber worauf ich hinweise, ist der Heilige Geist in leiblicher Gestalt. Es ist die Leiblichkeit des Geistes Gottes. Ja? Zu anderen Zeiten kam der Heilige Geist in anderer Gestalt, etwa zu Pfingsten, erinnern wir uns da, wie kam er da, wer weiß das? Lukas, also noch einmal, das fällt auch auf, behandelt die Taufe nicht ausführlich. Ja, das ist nicht sein Thema, sondern das Thema ist, Christus wird beglaubigt. Und, was ja auffiel, jetzt fängt der Dienst von Christus an. In Vers 23 gleich am Anfang heißt es mit 30 Jahren, Jesus war ungefähr 30 Jahre. Natürlich ist das die Altersangabe, Jesus war inzwischen so ungefähr 30 Jahre. Aber wichtig ist, dass bei Leuten, die das Alte Testament kannten, einiges hier durch den Kopf ging. Ich komme darauf noch einmal nachher zu sprechen. Etwas, was Lukas auch tat in diesem Augenblick, war ja, er betete. Schaut mal genau rein in Vers 21. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete. Ihr Lieben, achtet mal darauf. Wir werden darauf sehr, sehr häufig durch das gesamte Lukas-Evangelium immer wieder darauf stoßen. Bei entscheidenden Ereignissen, ich habe einige Bibelstellen am letzten Freitag lesen lassen, längst nicht alle, da werden wir immer wieder erkennen, Jesus betete vorher, zum Teil eine ganze Nacht, heißt es, betete er, trat vor Gott, den Vater, etwa als er seine 12 Jünger berief dann, in Lukas 6 lesen wir das bereits, aber immer und immer wieder. Lukas legt darauf Wert, Jesus Christus, der Sohn Gottes, war ein Betender. Er sprach mit seinem Vater, er hatte mit seinem Vater Kontakt. Der Geist Gottes kam auf ihn. Ich betone hier noch einmal, und wir hatten auch letztes Mal darüber schon gesprochen, aber es ist mir sehr wichtig, dass wir das nicht missverstehen. Es ist nicht so, dass jetzt sozusagen die göttliche Natur zu Christus kam. Christus war von Anfang an wahrer Gott und wahrer Mensch. Warum kam hier denn noch der Heilige Geist auf ihn? Nun lasst uns dazu noch einmal zwei Bibelstellen aufschlagen, wo uns das gesagt wird. Eine aus dem Alten Testament, wo das gleichsam prophetisch verheißen ist, und eine dann aus dem Neuen Testament, wo Jesus allerdings auch ein Wort aus dem Alten Testament zitiert. Schlagen wir zunächst einmal auf Jesaja Kapitel 42. Jesaja Kapitel 42. In der zweiten Hälfte des Propheten Jesaja wird uns ja immer wieder berichtet von dem Knecht des Herrn, von dem Knecht Jahwes. Und ich meine, die früheste Aussage ist hier in Kapitel 42. Und da wird Folgendes gesagt, auch über den Geist Gottes, der dann auf ihn gelegt wird. Also wenn wir uns die Frage stellen, ja, wozu brauchte denn Jesus, der doch wahrer Gott und wahrer Mensch ist, eigentlich noch den Heiligen Geist? Hier lesen wir es. Ich lese Jesaja 42, die Verse 1 und 2. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Aber, jetzt kommt, was er tut, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den eigentlich nur noch glimmenden Docht, also stellt euch eine Kerze vor, wo eigentlich nur noch der Docht ein bisschen glimmt. Also wo praktisch nichts mehr da ist. Und diesen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre harren. Mit den Inseln sind übrigens die Küstenstreifen gemeint, rund um das Mittelländische Meer. Also schon ein Hinweis auf Europa, ja, unter anderem. Das ist die eine Stelle. Und die andere, die zitiert Jesus selbst. Das ist in Lukas Kapitel 4. Wir werden also voraussichtlich bald dazu kommen. In Lukas Kapitel 4, da wird uns berichtet, wie Jesus in der Synagoge in Nazareth aufgefordert wurde, hier, du kommst doch von hier und du bist doch ein Rabbi, liest du heute mal das Gesetz vor und dann sag darüber was. Und dann passiert ja Folgendes in Lukas Kapitel 14. Ich lese ab Vers 16, dann ist es vielleicht um des Zusammenhangs willen. Lukas 4, was habe ich gesagt? 14. Wie bitte?
14 hast du
gesagt. Oh, Entschuldigung, Lukas Kapitel 4. Ab Vers 16 lese ich. Und er kam nach Nazareth, also Jesus kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und er stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben, und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Das ist ein Zitat jetzt aus Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Wir werden darauf noch kommen, wenn wir zu dieser Stelle kommen. Aber es ist interessant, dass Jesus hier sagt, vor euren Ohren, nicht vor euren Augen. Wir hatten ja gerade das gesehen. Aber darauf kommen wir dann, wenn wir bei dieser Stelle sind. Dafür, um ausgerüstet zu sein, um bevollmächtigt zu sein, er bekommt den Geist nicht nach Maß, wie Johannes es in seinem Evangelium berichtet, in Johannes Kapitel 3. Das ist hier bei der sogenannten Taufe geschehen. Also Jesus wurde natürlich getauft, aber der Fokus, der Blick liegt bei Lukas auf was anderes. Bei Matthäus ist es anders. Ja? Bei Matthäus ist die Betonung auf die Taufe berichtet Matthäus, wie Johannes der Täufer sich wehrt und sagt, Herr, du musst doch nicht getauft werden. Und dann schon gar nicht mit der Taufe der Buße. Ja, ich müsste von dir getauft werden. Und darauf sagt Jesus, lass es jetzt so geschehen, denn alle Gerechtigkeit muss erfüllt werden. Mit anderen Worten, auch ich habe einerseits nämlich natürlich von jeder Sünde und von jeder Finsternis weiterhin abzukehren. Wir wissen, gleich darauf kam die Versuchung des Teufels, und voll und ganz Gott, dem Herrn, zu dienen. Soweit noch einmal einen Blick zurück. Letztes Mal waren nicht alle da, einige hatten ja Jugendstunde, aber dass wir so ein bisschen wieder reinkommen. Ja, und dann kommt das Geschlechtsregister. Das Geschlechtsregister, der Stammbaum des Messias. Und insgesamt sind es 77 Namen, die zurückreichen bis auf Adam, ja sogar eigentlich bis auf Gott. Schaut mal genau hin, Vers 38. Und wir werden ganz sicher, da braucht ihr keine Angst zu haben, nicht alle Namen heute durchgehen. Abstammung, Stammbaum, Geschlechtsregister. Es fällt mir auf, dass auch junge Leute heute mehr Interesse daran haben. Woher kommen sie eigentlich? Mehr Interesse auch an Stammbäumen haben, mehr Interesse an Genealogie. Was sind meine Großeltern, Urgroßeltern? Wo komme ich eigentlich her? Hier in Europa hält sich das meines Erachtens noch in Grenzen, aber wenn ihr mal nach Amerika rüberfahrt, ist das eines der entscheidenden Themen. Wenn man das macht, dann ist das vielleicht aus Interesse, vielleicht eine Liebhaberei. Es ist vielleicht auch, weil man ein bisschen Linie vielleicht auch sucht in seinem Leben zu bekommen und deswegen auch denkt, naja, wenn ich mal weiß, woher ich komme. Vielleicht ist da auch ein berühmter Mensch drunter gewesen. Vielleicht war es auch ein Seeräuber oder sowas. Weiß man ja nicht, im Mittelalter oder sonst was. Aber man will auch vielleicht dadurch ein bisschen Orientierung in seinem Leben haben. Aber nochmal, es ist normalerweise, wenn man das macht, Liebhaberei, Neugier, ein Spaß. Diejenigen, die die Abstammung im Augenblick wohl am meisten durchziehen, das ist die Sekte der Mormonen. Warum machen die das? Die haben nicht nur Neugier oder sonst was, sondern das hängt damit zusammen, dass sie dann auch in irgendeiner Weise solidarisch sind mit ihren Vorfahren, um sie, so jedenfalls ihre Lehre, zu retten. Und dadurch müssen sie dann auch Kontakt haben und müssen natürlich wissen, wer das ist. Mein Schwiegersohn und meine Tochter, die waren mal in Amerika, in Utah, wo das Zentrum der Mormonen ist. Und da kann man sich also anschauen, die ganzen Geschlechtsregister. Und Elsbeth sagte, also wir haben das bei Mario mal gemacht, so spaßenshalber ein paar Stunden uns da reingesetzt, haben wir festgestellt, so im 17., 18. Jahrhundert. Und das, was uns auffiel, das war also, das Baby starb schon mit 2 Wochen, das starb nach ein paar Stunden schon und so weiter. Es war eigentlich sehr traurig, sich das mal anzugucken, was, wenn man so ein paar Jahrhunderte zurückgeht, wie das damals zuging in den Familien. Und das war eben keine Ausnahme. So war das halt. Damals, die Säuglingssterblichkeit war eben groß. Und ja, da gingen sie auch ganz bedrückt dann wieder heraus. Aber noch einmal, die machen das aus religiösen Interessen, aber jeder kann sich da also reingehen und ich weiß gar nicht, ob es was kostet oder so, und mal in seinem Geschlechtsregister dann nachforschen. Die haben da unheimlich große Quellen gesammelt und stellen die auch anderen Leuten zur Verfügung. Bei den Juden hatten die Geschlechtsregister noch eine ganz andere Funktion. Nicht, wenn wir mal im Alten Testament anschauen, kommen die ja gleich am Anfang im ersten Buch Mose vor. Gleich in Kapitel 4 lesen wir das erste, dann Kapitel 5, dann Kapitel 10 und so weiter. Sehr viele Geschlechtsregister finden wir schon im ersten Buch Mose und so geht es durch. Warum eigentlich? Was sind die Gründe dafür im Alten Testament, dass man hier nach Geschlechtsregistern fragt oder sich darum kümmert? Nicht für uns, ganz ehrlich, seien wir doch ehrlich, Geschlechtsregister ist das Langweiligste, was es gibt. Ein Name nach dem anderen, kenne ich sowieso nicht, interessiert mich auch nicht. Aber es hatte einige Gründe. Mit dem Geschlechtsregister konnte man zunächst einmal festlegen, dass man abstammt, dass man tatsächlich ein Jude war und darum auch Anspruch auf das Land hatte. Bitte erinnert euch, das Land Kanaan war zur Zeit von Josua verteilt auf die 12 Stämme. Und das konnte natürlich zunächst im Alten Bund nur gelten für die, die auch eben sich herleiten konnten, ableiten konnten, eben von den 12, von einem der 12 Stammväter, von denen die Bibel berichtet. Also Anspruch auf das Land, aber auch Anspruch auf das Erbrecht. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir hatten kürzlich eine Predigtreihe über das Buch Ruth. Und da ging es auch darum, ja, Boas, wie ist das? Gibt es da noch andere Verwandtschaftsverhältnisse, die vielleicht dazu Anlass geben, dass Ruth mit einem anderen Mann heiraten muss? Wie ist das dann mit dem Acker des Elimelech, wer bekommt den und so weiter. Da waren sehr viele Fragen. Was ist, wenn dieser Stamm, diese Linie jetzt ausstirbt, wer bekommt es dann? Dann hätte es der Mann bekommen, der dann auch gelöst hätte. Aber es waren eben viele Fragen, die zusammenhängen mit dem Stammbaum. Ja? Für uns ist das nicht so interessant heute, Aber damals war das interessant. Aber es ist auch zum Beispiel interessant für die Besteuerung. Das wissen wir von Josef und Maria. Josef musste extra aus Nazareth, aus dem Norden, kommen nach Bethlehem. Warum? Weil da seine angestammten Stammlande waren. Er war ja ein Nachkomme von David. Um eben dort eben zu nachzuweisen, wie viel hast du, was kannst du an Steuern geben. Selbst noch in römischer Zeit. Ein anderer Aspekt war zum Beispiel, und das war ganz wichtig, bei den Leviten und bei den Priestern, sonst durften und konnten sie keine Priester sein. Schlagt mal bitte auf das Buch Esra. Das Buch Esra, das ist ja ein Bericht über die Zeit, als das Volk Israel wieder zurückkehrte nach Jerusalem und Umgebung. Also das war praktisch die ganze Gegend, wo sich das Volk dann wieder versammelte. Es war ein eigentlich klitzekleiner Raum, wenn man sich das mal anschaut. In dem Buch Esra, Kapitel 2, da wird uns auch ein sehr langes Geschlechtsregister gelesen, das überschlagen wir jetzt mal. Und dann heißt es in Esra Kapitel 2, ich lese mal ab Vers 58. Die Zahl aller Tempeldiener und Söhne der Knechte Salomos betrug 392. Und diese zogen auch mit herauf aus Tel Malach und Tel Hassar, Kerub, Adan und Immer, konnten aber das Haus ihrer Väter und ihre Abstammung nicht nachweisen, ob sie aus Israel seien. Die Söhne Delajas, die Söhne Tobias, die Söhne Nekodas und von den Söhnen der Priester, die Söhne Habajas, die Söhne Hakots, die Söhne Basileis, der von den Töchtern Basileis des Gileaditas eine Frau genommen hatte und nach deren Namen genannt worden war, diese suchten ihr Geschlechtsregister. Und als sie es nicht fanden, wurden sie als unrein vom Priestertum ausgeschlossen. Daran merken wir, was an so einem Geschlechtsregister alles hing. Ja, für uns ist das, wie gesagt, eine Liebhaberei. Ich habe das übrigens auch mal gemacht und habe festgestellt, da kann man so eine DNA-Untersuchung machen, muss man 80 Euro für bezahlen. Meine Frau hat gesagt, dafür gebe ich kein Geld aus, aber ich habe es mal gemacht. Habe ich festgestellt, also zu 1% bin ich sogar ein Jude. Aber die anderen sind 10% bin ich Skandinavier und so weiter. Aber wie gesagt, das ist eine Liebhaberei. Damals war das nicht. Ihr seht hier, was alles an so einem Geschlechtsregister hing. Und die Juden waren ganz eifrig, auch nach der babylonischen Gefangenschaft, diese Geschlechtsregister wieder zu sammeln. Und sie sammelten sie auch in Jerusalem. Und da lagen die auch bis zum Jahr 70. Und da wurden die total verbrannt. Und das war für die Juden bis zum heutigen Tag eigentlich eine große Katastrophe. Denn sie wissen nicht mehr, von welchem Stamm komme ich. Manche vermuten es. Wenn jemand Kohen heißt, ist Hebräisch, heißt Priester, kann man vermuten, dass er vom Stamm Levi ist, aber sicher ist das keineswegs. Das heißt, es ist für sie ein gigantisches Problem. Aber okay, nach dem Jahr 70 war auch Schluss mit dem Alten Bund, war daran nicht mehr so viel Interesse. Jedenfalls heilsgeschichtlich nicht mehr so viel. Übrigens auch die Griechen hatten ihre Geschlechtsregister, auch die Römer. Und Lukas, der ja vor allem schrieb oder zunächst einmal schrieb, dieses Lukas-Evangelium an Theophilus, also an einen Heiden, da war das auch interessant, wo kommt dieser Jesus jetzt eigentlich her? Und die Genealogie, also das Geschlechtsregister, war eben wichtig für die Frage, kommt dieser Jesus von David? Das war ausschlaggebend. Warum? Machen wir uns klar, zunächst einmal natürlich von Abraham. Er kommt also erst aus Adam natürlich, von 1. Mose 3, Vers 15 her. Dann Abraham, der Same Abrahams. Wir schlagen gleich dazu noch eine Stelle auf. Und dann wurde das ja sozusagen zugespitzt bei David. Wir erinnern uns, in der Richterzeit, da ging ja alles drunter und drüber. Und dann erwählte Gott neu einen Mann nach seinem Herzen, David, und er gab ihm die Verheißung, aus dir wird der Same kommen. Das heißt, es war zugespitzt, die ganze Geschichte, kommt dieser Jesus von David. Ja, das war das Entscheidende. Und das war unverzichtbar. Lukas hat nun verschiedene Beweise oder verschiedene Nachweise, dass Jesus der Messias ist. Er schildert das immer wieder. Auch übrigens die Taufe, das Zeugnis des Vaters. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Was im Zusammenhang mit der Taufe am Jordan erfolgte. Dann dieses Geschlechtsregister, das Lukas zurückverfolgt bis Adam. Und dann auch, wir lesen gleich danach auch die Versuchungsgeschichte, wobei eines deutlich ist, im Zeugnis aus dem Himmel, aus dem Geschlechtsregister, also ich sag mal die chronologische Reihenfolge, und dann auch in der Auseinandersetzung mit der Finsternismacht, mit der Hölle, Jesus erweist sich in jeder Weise als Messias. Und dieses Geschlechtsregister, das wollen wir uns jetzt eben mal einen Augenblick angucken. Es gibt übrigens noch ein anderes Geschlechtsregister in der Bibel, und zwar steht das im Matthäusevangelium. Und zwar ganz am Anfang des Evangeliums, des Matthäusevangeliums. Wenn ihr euch das einmal anschaut, ihr Lieben, sind es eigentlich zwei Geschlechtsregister. Das überliest man gerne. Vielleicht schlagen wir das noch mal ganz kurz auf, Matthäus Kapitel 1. Wir können auch immer wieder einen Finger drin lassen oder, vielleicht ein Lesezeichen oder so. Matthäus 1, so beginnt ja das Neue Testament. Und da lesen wir erst ein kurzes Geschlechtsregister. Vers 1, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abraham. Da merken wir schon, also zwischen David und Abraham waren noch einige andere Geschlechter. Aber wichtig ist Matthäus zunächst einmal, auf David hinzuweisen und auf Abraham. Und dann fängt das in Vers 2, fängt dann das nächste Geschlechtsregister wesentlich detaillierter an. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Juda und seine Brüder und zeugte den Peres und den Sera und mit der Tama und so weiter und so weiter. Ja? Wollen wir jetzt nicht nochmal lesen, aber sind eigentlich zwei Geschlechtsregister, einmal ganz kurz, David, Abraham und dann noch eins, was länger ist, Abraham, von Abraham an bis zu Jesus Christus. Zwei Geschlechtsregister von Jesus finden wir im Neuen Testament. Wenn wir jetzt diese beiden Geschlechtsregister einmal miteinander vergleichen, dann gibt es Unterschiede und auf die will ich euch zunächst einmal hinweisen. Fangen wir mal an, uns bei Lukas 3 uns das genau anzuschauen. Das Geschlechtsregister, was uns Lukas berichtet, das beginnt sozusagen von hinten und geht nach vorne. Ja? Also es beginnt sozusagen bei Jesus und dann, wie man meinte, war er ein Sohn des Josef, dann wird Eli genannt und so weiter und so weiter und es geht zurück. Dann bis Adam des Gottes. Ja, es fängt von vorne an und geht sozusagen zurück. Das Geschlechtsregister von Matthäus geht genau umgekehrt vor. Erstens, es beginnt nicht bei Adam, sondern es beginnt bei Abraham. Und es fängt von Abraham an und geht bis Jesus. Also es geht sozusagen chronologisch voran. Unterschied ist klar. Also wir haben jetzt zwei Unterschiede gesehen. Das Geschlechtsregister bei Lukas geht viel früher, fängt viel früher an bei Adam und nicht bei Abraham, während das Geschlechtsregister im Matthäusevangelium bei Abraham anfängt. Warum ist das so? Warum ist der Unterschied? Fragen wir auch immer wieder, warum ist das so geschrieben? Hat das eine Begründung? Nun, Matthäus schrieb das Evangelium an Judenchristen. Und da war es ganz ausschlaggebend natürlich, stammt er von Abraham ab und stammt er von David ab? Ja, das war das Entscheidende. Im Matthäus-Evangelium lesen wir auch immer wieder, dies geschah, auf das erfüllt würde. Die Juden kannten das, kannten ihr Altes Testament und dann werden eben Erfüllungszitate, wie das immer heißt, im Matthäus-Evangelium angeführt. Im Lukas-Evangelium finden wir die auch, aber wesentlich weniger. Warum? Das Lukas-Evangelium ist an einen Heiden geschrieben. Antiochos, das haben wir in Lukas Kapitel 1 gelesen. Und von daher ist es natürlich für Theophilus ganz interessant. Schau mal, von Anfang an und das Evangelium, dieses Jesus richtet sich an die gesamte Menschheit. Es ist universal. Es geht dann auch über Abraham, auch über David, gar keine Frage. Aber das Entscheidende ist, es ist universal. Er wird den Heiden auch das Evangelium verkünden. Wir hatten das schon gesehen bei Simeon im Tempel, der schon sagte, er wird ein Licht für die Heiden sein. Ja? Lukas geht den Weg zurück, Matthäus beginnt von Anfang und fängt dann, führt dann dir das Geschlechtsregister bis Jesus hin. Noch einmal, vielleicht sollte ich das auch noch betonen, aber das ist eigentlich schon durch Matthäus 1, Vers 1 eigentlich klar. Es geht nicht darum, dass Matthäus jetzt jedes Geschlecht erwähnt und schon gar nicht auch bei Lukas. Da könnte ich euch jetzt auch Stellen sagen, zum Beispiel, wenn Matthäus durch die Königzeit geht, da überspringt er manche Könige, von denen etwa im Alten Testament sehr viel berichtet wird. Aber Matthäus will deutlich machen, es ist auch ein Schema drin, übrigens auch, damit die Leute sich das merken können. Und zwar 3x14 Generationen, während es bei Lukas 77 sind, 77 Namen, die er nennt. Und wenn man es aufteilen will, es ist nicht so deutlich hier die Aufteilung, aber es ist, die Überlegung ist bei manchen Kommentatoren, dass es hier ein 11x7 ist. So kann man sich das merken und die Namen auch lernen. Wenn wir uns jetzt weiter mal das Geschlechtsregister anschauen, dann fällt Folgendes auf. Also, wenn ihr mal zurückgeht zu David in Lukas Kapitel 3, Vers 31, ich lese mal Vers 31. Des Melea, des Mainan, des Matata, des Nathan, des David. Also wir müssen jetzt eigentlich, wie gesagt, er fängt ja von hinten an und geht nach vorne, müssen wir also sagen, David, und dann zeichnet Lukas eine Linie, die über Nathan geht. Hört gut zu. Ja? Die Linie, die Lukas hier schildert, geht über den Sohn Davids, Nathan. Über welchen Sohn verläuft die Linie, die Matthäus schildert? Hier läuft die Linie über Nathan. Schlag dazu mal bitte auf das 2. Samuel Kapitel 5. 2. Samuel Kapitel 5, da lesen wir von diesem Nathan. 2. Samuel Kapitel 5. Und dies sind die Namen derer, die ihm, also dem David, in Jerusalem geboren wurden. Shammua, Shobab, Nathan und Salomo. Da lesen wir von diesem Nathan. Und Lukas zieht die Linie, die Geschlechtsregisterlinie, über diesen Nathan. Wie gesagt, bei Matthäus ist es eine andere Linie über Salomo. Zwei Linien, wenn man so will. Warum? Ich habe mein Vermuten, also wenn wir diese Frage stellen, warum ist das so? Ich habe mein Vermuten, aber wie gesagt, es steht nicht da. Aber es wird einmal über einen Sohn, der auf dem Thron sitzt, also Matthäus schildert sozusagen die Königslinie von David bis Jesus, die Königslinie durch die Könige hindurch. Und da berichtet er einmal von einem König, dem Folgendes gesagt wird. Und zwar ist das der König Jechonja. Schlag das mal bitte auf in Jeremia Kapitel 22. Jeremia Kapitel 22, das ist also unmittelbar vor der babylonischen Gefangenschaft. Übrigens, dass Linien manchmal unterschiedlich verlaufen, das kann man heute an vielen Dynastien sehen. Etwa wenn ihr euch mal beschäftigt habt mit europäischen Dynastien, wenn das da so durch ein paar Jahrhunderte hindurch geht, dann kann man einmal so die Linie ziehen und dann so wieder zu dem anderen. Ja? Das ist nicht weiter verwunderlich. Und trotzdem fällt es auf, warum macht das der Heilige Geist so? Ich kann es euch nicht sagen. Es gibt keine Erklärung, die die Bibel abgibt. Aber ich will euch mal auf Folgendes hinweisen. Das ist eine Möglichkeit. In Jeremia Kapitel 22 verkündet Jeremia einmal Folgendes. Und zwar ist das die große Warnung an das Königshaus von Juda, also an das Haus David. Und da heißt es in Vers 24, also das ist übrigens, das ganze Kapitel ist hochspannend zu lesen, ja, wie Gott hier ein Gericht ausspricht über das Haus David. Ja, von nun an ist das mit dem Königtum gegessen. Und das ist ja dann auch mit der babylonischen Gefangenschaft gewesen. Danach waren die ja eigentlich unbedeutend. Ja, Josef, ein ganz einfacher Zimmermann, also Hausbauer, würden wir heute sagen. Aber hier in Jeremia 22, das ist das Gericht über das Haus David, weil sie eben so gottlos waren, weil sie so götzendienerisch waren. Und dann heißt es in Vers 24, so wahr ich lebe, spricht der Herr, selbst wenn Konja oder Jekonja, der Sohn Jojakims, der König von Juda, ein Siegelring an meiner Hand wäre, so würde ich dich doch davon abreißen. Also selbst wenn du ganz fest bei mir wärst, der Götzendienst, deine Gottlosigkeit ist so groß. Und jetzt, wie geht's weiter? Und ich werde dich in die Hand derer geben, die nach deinem Leben trachten. In die Hand derer, von denen du dich fürchtest, nämlich in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, und in die Hand der Chaldäer. Und ich will dich samt deiner Mutter, die dich geboren hat, in ein fremdes Land schleudern, in dem ihr nicht geboren seid, und dort sollt ihr sterben. Aber in das Land, in das sie sich sehnen, zurückzukehren, dorthin werden sie nicht wieder zurückkehren. Und dieser Mann, dieser Konja, also aus dem Haus Davids, denn ein verworfenes, zertrümmertes Gefäß, ist er ein Geschirr, an dem man kein Gefallen findet. Warum wurde er samt seinem Samen weggeschleudert und hingeworfen in ein Land, das ihnen unbekannt ist? O Land, 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 höre das Wort des Herrn. Schreibt, so spricht der Herr, schreibt diesen Mann, diesen Jekonja, auf als kinderlos, als einen Mann, der sein Leben lang nicht gedeihen wird. Ja, keiner seiner Nachkommen wird gedeihen, dass er auf dem Thron Davids sitzen und weiterhin über Juda herrschen könnte. Wenn ihr Matthäus 1 liest, kommt dieser Jekonja in dem Geschlechtsregister vor. Dann geht es auch weiterhin mit diesem Geschlechtsregister bis hin dann zu Jakob bzw. Josef. Und dann bricht es ab, kommt nicht auf den Thron. Indem Lukas nun eine andere Linie zeigt, wichtig ist, dass es über David geht, zeigt er auf, Gott hat einen anderen Weg. Und dieser Weg geht nicht über Jekonja und es kommt dann doch jemand auf den Thron aus dem Samen Davids, aus dem Haus Davids. Gott hat mehr Möglichkeiten, als wir uns das vorstellen. Über die Jungfrauengeburt hatte ich ja schon mal gesprochen, dass es so fantastisch steht im Alten Testament. Und das verstanden damals schon die Juden nicht. Ja, wir lesen da einen Spross. Nein, eigentlich ist es etwas, was hineingepfropft wird. Kommt aus dem Stamm Isai, ja, in Jesaja 11. Und dieses Wort, was meistens mit Spross übersetzt ist, was Falsches. Es ist etwas Hineingepfropftes. Ein Hinweis schon auf die Jungfrauengeburt. Und den Juden fiel das schon auf im Alten Bund. Merkwürdiges Wort dafür. Aber wieso? Also Jekonja soll keine Kinder bekommen und er soll auf jeden Fall keiner seiner Nachkommen auf dem Thron Davids sitzen. So, jetzt schauen wir uns unter diesem Aspekt noch einmal das Geschlechtsregister an. Viele sagen immer, ach, da stehen doch andere Namen drin, das sind Widersprüche. Naja, klar, die eine Linie, die geht über Salomo und die andere Linie geht über Nathan, ist beides nicht so zentral entscheidend ist, dass sie dann bei David landen. Aber welche Namen werden jetzt genannt? Also es beginnt schon bei Eli, des Matat, des Levi, des Melchi, des Jana, des Josef, des Mattathias, des Amos, des Nahum, des Esli, des Nangai, des Maat, des Mattathias, des Simei, des Josef, des Juda, des Johann, des Resa. Einmal bis dahin gelesen. Ihr Lieben, wir können sehr schnell über diese Namen sein. Ich weiß nichts über diese Namen. Die Bibel sagt nichts über diese Namen. Möglicherweise hat Lukas diese Namen noch herausgefunden aus den Geschlechtsregistern, die damals noch zuhauf in Jerusalem gesammelt wurden. Aber ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Aber diese Namen sind sonst aus der Bibel absolut unbekannt. Wenn ihr das Geschlechtsregister bei Matthäus euch anschaut, da sind alle Königsnamen aufgezählt, die sind bekannt. Ja? Manchmal ist einer übersprungen worden im Matthäus-Evangelium, aber die Namen der Könige sind bekannt. Also weil es hier zwei Linien gibt, ich sage jetzt mal von Josef oder den Eltern von Josef bis hin zu David, einer über Nathan, einer über Salomo, ist es nicht verwunderlich, dass wir hier völlig andere Namen lesen. Ja, ist nicht weiter spannend. Und noch einmal die Namen, die Lukas uns hier erwähnt. Wir wissen nichts darüber. Wir müssten annehmen, dass vermutlich Lukas, das damals noch, er forschte ja sehr, es schreibt ja gleich am Anfang im Lukas-Evangelium, er hat sehr viele Quellen erforscht. Kann auch sein, dass er dort hinging und sich anschaute, durch welche Linie ging das hindurch. Und ich kann mir vorstellen, dass Lukas auch sagte, bei Jechonja, da liegt ein Fluch auf seinem Leben, er sollte kein König werden, Gott hat noch einen anderen Weg. Ja? Und dann landen wir auch bei David. Mehr kann ich euch über all diese Namen nicht sagen. Und dann lesen wir einen Namen mitten in Vers 27 und der ist bekannt. Das ist der Serubbabel und auch der weitere Name, Shealtiel, das ist bekannt. Woher kennen wir dieses Geschlechtsregister? Nun, Serubbabel war der Erste, der mit der ersten Mannschaft sozusagen aus Babylon nach Jerusalem wieder zurückzog. Ja? Er war der Erste, der ankam. Er war sozusagen auch der Statthalter dann, also der politische Kopf und das geistliche Oberhaupt war Esra. Ja, der sollte den Tempeldienst dann beginnen. Er kommt übrigens auch vor Haggai, ja, bei dem Propheten Haggai, aber auch, da hat Ute recht, bei Sacharja. Also er ist nach der babylonischen Gefangenschaft. Dieser Name ist nicht unwichtig, lasst uns dazu mal einige Bibelstellen aufschlagen, und zwar aus dem Buch Esra. Esra Kapitel 2. Schlagen wir das mal auf, Esra Kapitel 2. Also in Kapitel 1 von Esra wird uns berichtet, dass der Geist Gottes an diesem persischen, an diesem heidnischen König wirkte und ihm den Auftrag gab gewissermaßen oder den Impuls gab, hier bring das Volk, führ das Volk wieder zurück nach Jerusalem. Und dann lesen wir in Kapitel 2 und dies sind die Söhne der Provinz Juda, die heraufgezogen sind aus der Gefangenschaft der Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte und die, ich sag mal, nun wieder nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, jeder in seine Stadt. Und jetzt der erste Name, den ihr lest, ist die mit Serubbabel, Jeschua, Nehemia und so weiter dann zurückkam. Wir brauchen jetzt nicht die kleinen Namen zu lesen. Aber das war ganz wichtig für die Juden. Aha, Serubbabel, auch ein Nachfolger von David, war jetzt gewissermaßen die weltliche Macht. Das veränderte sich dann in der ganzen Zeit der Diadochen, also die Perser hatten ja sowieso die Obermacht, nach den Persern kam dann Alexander der Große. Alexander des Großen Reich zerfiel in 4 Teile. Und dann war Israel seitdem eigentlich ein Schlachtfeld zwischen eine zentrale Macht stand in Syrien und die andere Macht stand in Ägypten und Israel war sozusagen immer der Rambock-Bock dazwischen. Bis dann nach Jahrhunderten, also da waren manchmal die Ptolemäer, das waren die Ägypter, waren herrschend und dann auf der anderen Seite kamen die Syrer. Der Schlimmste war der Antiochus Epiphanes, der wütete wüst im Tempel und ließ sogar einmal ein Schwein schlachten, um die Israeliten zu provozieren. Und dann kam endlich Pompeius und kassierte all diese Länder dort und dann kamen die Römer an die Macht. Aber das war eben eine sehr unruhige Zeit. Aber Serubbabel, er wird uns berichtet, als der auch im Geschlechtsregister Jesu drin ist. Übrigens wird er uns berichtet, und das ist interessant, von beiden, vom Matthäus-Evangelium und auch vom Lukas-Evangelium. Dann bei Shealtiel geht es schon wieder auseinander zwischen Matthäus und Lukas. Und dann geht es wieder andere Linien. Aber eines ist deutlich, beide Linien landen bei David. Und das ist zentral. Kehren wir zurück zu Lukas Kapitel 3 nochmal. Wichtig ist dann eben Vers 31 des David. Und von David an bis Abraham, also weiter geht's ja nicht, ist das Geschlechtsregister absolut identisch zwischen Matthäus und Lukas. Also der Unterschied liegt in den unterschiedlichen Linien. Die eine Linie geht über Nathan und die andere Linie geht über Salomo. Jetzt hat man das versucht zu erklären und hat gesagt, naja, vielleicht liegt das auch darin, dass Lukas das Geschlechtsregister der Maria schildert. Das hört ihr immer wieder auch, das eine Geschlechtsregister ist das von Josef, das andere ist das von Maria. Also ihr Lieben, das steht so nicht in der Bibel. Man müsste dann, wenn ihr nochmal hineinschaut in Vers 23, das Geschlechtsregister folgendermaßen oder den Satz folgendermaßen lesen in Vers 23. Und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Er war, Klammer auf, wie man meinte, ein Sohn Josefs und dann des Eli, das würde sich dann auf Maria beziehen und so weiter. Ich habe da meine Zweifel. Aber nochmal, man hört es immer wieder, ich will es auch nicht bekämpfen. Es ist auch nicht jetzt gegen die Heilige Schrift, aber ich finde es nicht sehr, sehr überzeugend. Ja. Eher glaube ich schon, das sind zwei Geschlechtsregister, die bei Jesus landen, bei David und dann über unterschiedliche Linien gehen, sich einmal treffen bei Zerubabel, aber dann auch wieder auseinandergehen. Wichtig ist dann, von David an bis Abraham ist das Geschlechtsregister absolut identisch zwischen dem, was Matthäus-Evangelium sagt und dem, was das Lukas-Evangelium sagt. Und dann die Linie von Abraham bis auf Adam, das entspricht dem, was wir auch so im Alten Testament lesen, nämlich in 1. Mose Kapitel 5 und 1. Mose Kapitel 4. Wichtig, zentral, was können wir jetzt mitnehmen für uns? Ja, es sind so viele Namen. Ihr Lieben, wichtig ist, Folgendes zum Ausdruck zu bringen. Jesus Christus ist der Sohn Davids. Er ist der Sohn Abrahams. Er ist der Sohn Adams. Und weil Adam der Bildträger Gottes war, vor dem Fall ja noch völlig ohne Makel, auch des Gottes. Auch da kommt man zurück von Jesus hin bis zu Gott. Das will Lukas uns hier vermitteln, das will Lukas uns hier verkünden. Vielleicht noch ein Wort, auch dass Jesus Christus der Same Abrahams ist. Darauf legt die Heilige Schrift großen Wert. Schlagen wir mal auf, Galater Kapitel 3, Vers 16. Galater Kapitel 3, Vers 16. Kann es mal einer lesen von euch? Ich muss ja nicht immer alles lesen.
Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus.
Ja. Christus kommt von Abraham. Nehmen wir noch eine Stelle nur. Das wird immer wieder betont im Neuen Testament. Römer Kapitel 1, dass er der Sohn Davids ist. Römer Kapitel 1. Dass er der Sohn Davids ist. Gleich am Anfang, wenn Paulus verkündet, welches Evangelium verkündet er? Und dann sagt er, nee, nicht ein neues, sondern das ist alles schon im Alten Testament zuvor verheißen. Das ist enorm. Paulus beansprucht, nicht ein neues Evangelium verkündet zu haben. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten. Nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist und so weiter. Aus dem Samen Davids. Das lesen wir immer wieder. Aus dem Haus Davids, aus dem Samen Davids, aus dem Geschlecht Davids. Und noch eine Stelle, dass, in dem zum Ausdruck kommt, dass Jesus auch der Sohn, wenn man so will, Adams ist, schlagen wir dazu mal bitte auf den 1. Korintherbrief, 1. Korinther Kapitel 15. Der 1. Korintherbrief Kapitel 15 ist ja das Auferstehungskapitel. Da wird sehr viel über die Auferstehung berichtet. Und dann kommen auch Einwände, ja, mit welchem Leib werdet ihr auferstehen? Und dann spricht der Apostel Paulus auch darüber. Und jetzt lesen wir mal nur der ich lese mal ab Vers 45. 1. Korinther 15, ab Vers 45. So steht auch geschrieben: Der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Und jetzt weiter, Vers 47. Der erste Mensch ist von der Erde, er ist irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wie der irdische beschaffen ist, so sind auch die irdischen. Wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Also Paulus ist hier in der Argumentation mit dem Auferstehungsleib. Das braucht uns in diesem Zusammenhang nicht zu kümmern. Aber eines ist deutlich, der Apostel Paulus zieht die Parallele, er zieht einen Vergleich hier zwischen dem ersten Adam und dem letzten Adam, beziehungsweise, wie er sagt, der erste Mensch und dann der zweite Mensch. Warum? Weil in beiden diesen Menschen, Adam und in Jesus Christus, eine neue Menschheit beginnt. Sie sind beide, wenn man so will, Bundeshäupter. Adam vom ersten Bund, eigentlich von Adam her schon, der dann krachend unterging. Und Christus dann von einem bleibenden Bund, weil er das Bundeshaupt ist und er im Gegensatz zum ersten Adam Gehorsam geleistet hat. Was können wir mitnehmen heute Abend? Nehmt mit, dass Jesus Christus der wahre Sohn Davids ist, der wahre Sohn Abrahams, der wahre Sohn Adams und der wahre Sohn Darauf zielt dieses Geschlechtsregister des Gottes, der wahre Sohn Gottes. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Das will auch Lukas rüberbringen hier gegenüber den Heiden. Der ist der wahre Messias. Übrigens gab es noch im 2. Jahrhundert, begann auch schon im 1. Jahrhundert im Übrigen, einen Streit. Ja, über Jesus Christus. Und es ging da um die Frage auch in der Jerusalemer Urgemeinde, wer leitet sie? Man entschied sich dann für Jakobus, dass er die Gemeinde in Jerusalem leitet. Also nach dem Weggang auch der Apostel, aber nicht Petrus mehr. Und zwar deswegen, weil er auch ein leiblicher Nachkomme Davids ist. Das war ausschlaggebend, mehr als dass er jetzt der Bruder von Jesus Christus ist. Das berichtet Eusebius, ein Kirchengeschichtler aus dem 4. Jahrhundert. Ist ganz spannend, das einmal zu lesen, worüber sich auch damals schon die Christen dann gestritten haben, was in der Bibel so nicht vorkommt. So, ich hoffe, es war auch dieses Geschlechtsregister war nicht völlig langweilig für euch.